Ich begrüße die hereingeströmten Massen. Eine Frage vorneweg. Hallo. Ist jemand von euch Inhaber einer Zulassung zum Amateurfunkdienst? Gut, in Sachen LoRa erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Schön, dass es den Rest halbwegs interessiert. Wir haben heute ein bisschen Spaß mit Meshtastic. Ich werde ein bisschen was zu LoRa erzählen. Ich werde ein bisschen was zu Meshtastic erzählen und zu meinen interessanteren Findings. Ich bin Peter ist okay. Ich bin aus dem Herzogtum in Coburg, zivil auch unter Delta Kilo 4 Kilo Papa. Und wir sind hier bei der IGALA in Bamberg. LoRa. Entstanden aus Long Range, das ist ein Funkstandard von Semtech aus China. China. Kommen wir auch zum ersten und eigentlich massivsten Punkt, der uns bei dem Ganzen nicht gefällt. Das ist komplett proprietär. Also nichts mit offener Hardware, nichts mit, wir bauen da fröhlich Sachen nach. Fällt an der Stelle aus. Jetzt muss das Ganze natürlich auch eine Menge Vorteile haben, wenn wir so einen Nachteil in Kauf nehmen. Hat es auch. LoRa nutzt eine Technik namens Chirp Spread Spectrum, sprich, die spreizen ihre Signale in einem gewissen Band aus, also so ein einzelner Chirp, der transkodiert irgendwas, sendet, wechselt die Frequenz, während er gesendet wird. Das Ganze hat einen charmanten Vorteil, das ist wahnsinnig gut dekodierbar, auch unter schlechten Bedingungen. Es benutzt relativ wenig Leistung, hat dafür eine relativ hohe Reichweite. Das Verfahren ist recht robust und die Hardware ist günstig. So ein Drum ist irgendwas im Bereich 20, 25 Euro. LoRa hat ein paar Schickigkeiten. Zum Beispiel, die Bandbreite können wir unserem Bedürfnis anpassen. Was wollen wir denn eigentlich machen? Brauchen wir eine hohe Bitrate? Wollen wir möglichst viele Daten durchjagen? Kriegen wir wenig Reichweite? Wollen wir viel Reichweite haben, kriegen wir eine kleinere Bitrate. Das können wir uns aussuchen. Bitrate meint das, was wir normalerweise als Bandbreite bezeichnen. Sprich, wie viele Daten kriege ich in Zeitraum X über irgendeine Verbindung übertragen. Bandbreite will ich hier aber nicht verwenden, weil wir hinterher tatsächlich noch die physische Bandbreite im Funkspektrum sehen. Aber auch, gerade wenn man sich jetzt überlegt, no, ich mache irgendwas Schickes mit Sensoren und übertrage da Sachen, sprich, ich laufe vielleicht auf einer Batterie, heißt es, eine kleine Bitrate, das Ding muss also länger senden, um unsere Daten, die wir übertragen wollen, zu übertragen. Und das heißt dann natürlich, wir haben einen höheren Stromverbrauch. Wenn wir nur über relativ kurze Distanzen senden wollen, verwenden wir also eine möglichst hohe Bitbreite und nehmen dafür die eingeschränkte Reichweite in Kauf. Es gibt Reichweitenrekorde. In der Schweiz hat es mal einer probiert mit einem Berg. Hat also seine Verbindung gebaut und ist dann immer weiter Richtung Norden hoch und hat geschaut, erreiche ich hier meine Gegenstation auf dem Berg noch. Das stand am Ende im deutsch-französischen Grenzgebiet an irgendeiner alten Burgruine, die halt auch ein bisschen höher gelegen war und war über 300 Kilometer von seiner Gegenstelle weg. Den ganzen Spaß haben sie dann auch mal probiert aus so einer Art Wetterballon raus, sprich, wo dann physisch schon gar nichts mehr dazwischen sein kann. Und da kamen sie auf über 800 Kilometer. Das sind also für so Hardware, finde ich das recht beeindruckend. Aber ich muss immer dieselben Übertragungsverfahren nutzen zwischen den Geräten, die miteinander sprechen. Wir sehen gleich, es gibt unterschiedliche Spreizfaktoren. Das ist dieses Chirp Spread Spectrum. Und ein Node, der meinetwegen in SF12 läuft, kann mit einem Node, der meinetwegen in SF11 läuft, nicht kommunizieren. Das heißt, alle Teilnehmer in diesem Mesh müssen dasselbe Übertragungsverfahren nutzen. Es funktioniert nicht, dass ein Teil irgendwas nimmt, was schneller ist, mit weniger Reichweite, und ein anderer Teil Eben was anderes. Geht nicht. LoRa kann in SF12, also dem Spreizfaktor 12, Signale mit 20 dB unter dem Rauschen dekodieren. Oh. Hä? 20 dB unter Rauschen? Was nachher das? Zum Vergleich, ein Mensch benötigt, um aus dem Hintergrundrauschen Sprache dekodieren zu können, in etwa plus 6 dB Abstand zwischen Nutzsignal und Rauschwelle. LoRa kann Signale dekodieren, deren Pegel 200 Mal schwächer ist als das Rauschen. Das ist viel. Das sind die erreichbaren Bandbreiten je nach Spreizfaktor. Wir kommen also in SF7, wenn wir die vollen 250 kHz, die wir irgendwo nutzen können oder dürfen, benutzen, auf so knapp 11 Kilobit in der Sekunde. Und bei SF12, was uns die größte Reichweite liefert, kommen wir immerhin noch auf 250 Bit die Sekunde. Wozu war das Ganze gedacht? Na klar, Internet of Things, Industrie 4.0, wir machen überall Sensoren, wir funken miteinander, es läuft alles autark, wir verdienen damit Geld und, wo es halt auch gerne hergenommen wird, so in der privaten Sensorik. Da wird es gerne hergenommen in Form von LoRaWAN. Das ist jetzt eine andere Geschichte, den Unterschied erkläre ich noch. Bei den Stadtwerken Coburg, bei der SÜK, die hat ein fantastisch ausgebautes LoRaWAN-Netz. Ja, die haben hervorragende Standorte, den Türmen vom Müllheizkraftwerk hängt ein Gateway, das deckt einen halben Landkreis ab, das ist super. Die machen aber nur B2B. Sprich, wir als Privatiers kommen nicht in dieses Netzwerk rein, wir können das nicht nutzen für unsere Sachen, die uns interessieren. Zum Beispiel eine Stickoxidmessung an der sogenannten Stadtautobahn oder Bodenfeuchtemessungen im Hofgarten, um zu gucken, wie es der Biologie so geht. Stattdessen kriegen wir die Temperaturen an irgendeinem See im Landkreis, die kein Schwein interessiert. Davon ausgehend habe ich angefangen, mal für unseren Space ein LoRaWAN Gateway zu bauen. Das hängt im TTN, im Things Network. Hab dann versucht, mit grünen Nabu, Bund, so den üblichen Verdächtigen, da ein bisschen zu klüngeln, ob wir da nicht irgendwie in privater Hand flächendeckend was bauen können. Hat leider nicht funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt bei Mesh gelandet. Grundsätzlich, was wird damit gemacht? Es gibt viel Einwegekommunikation. Im Amateurfunk zum Beispiel gibt es APRS. Das ist ein System zum Reporten der eigenen Position. Das wird ganz gerne gemacht, wenn Amateurfunker irgendwie in der Gegend rumfahren und andere Leute wissen lassen wollen, wo sie denn sind. Es gibt auch Zwei-Wege-Kommunikation. Mehrere Leute können untereinander schreiben. Die Sensorik schickt irgendeine Art, ich habe es mal Business Intelligence genannt, irgendwelche Daten, mit der die BI dann irgendwas anfangen kann. Und natürlich auch rückwärtsig. So eine BI kann über eine LoRa-Verbindung auch einen Aktor bedienen. Sprich, irgendein Gerät, was schaltet oder lustigen anderen Kram macht. Wir können IP-Tunnels. Das wird mit SF12 jetzt tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil die Bitrate doch eher mau ist. Aber grundlegend kann Meshtastic einen IP-Tunnel über LoRa fahren. Das lohnt sich halt dann eher auf SF7. Da reicht es zumindest für eine SSH und das würde gehen. LoRa Mesh versus LoRaWAN. Was ist jetzt überhaupt so ein Mesh? Ein Mesh in der Form, wie wir es hier haben, besteht aus einer Menge Knoten. Und jeder Knoten ist ein Repeater. Sprich, das Ding schickt irgendwas los, es kommt da drüben an und der nächste Node wiederholt diese Nachricht. Ja, und so verteilt sich das in diesem Geflecht von Knoten, bis ein maximaler Hop-Count erreicht ist, der standardmäßig auf 3. Und geht im Fall von Meshtastic bis 7. Wenn wir uns jetzt so die erreichbaren Entfernungen anschauen. Wir kriegen relativ problemlos Connects über 4-5 Kilometer, das mal 7. Lässt sich also schon eine anständige Fläche abdecken. Der Vorteil von LoRaWAN, das Ding ist komplett gemanagt. LoRaWAN heißt, ihr habt zum Beispiel hier euren Sensor, der erhebt irgendwelche Daten, schickt die über LoRa weiter. Das ist die einzige Funkstrecke, die da rankommt, landet bei einem Gateway und das Gateway macht dann hinterher mit einem Software-Stack oder schickt das Ganze an einen Software-Stack weiter, der dann irgendwas macht. Das Ganze ist, wie gesagt, gemanagt. Wir haben die volle Kontrolle, wer, wie viel und mit wem spricht. Finde ich persönlich jetzt auch nicht so prall. Der Vorteil von so einem LoRa-Mesh-Netz ist, es gibt keine Kontrolle für niemanden. Ich war ein bisschen versucht, Tonsteine Scherben zu zitieren an der Stelle, hier so keine Macht für niemand. Aber es ist halt einfach so, an der Stelle kann man keiner vorschreiben, was und wie viel ich rumschicke. Und Mesh-Netzwerke, wie gesagt, sind wesentlich billiger zu bauen. Das Eigenbau LoRaWAN Gateway war mit einem Pi und einem Gateway Head im Eigenbau bei grob 160 Euro. Da habe ich noch gar nichts Gehäuse gedruckt. So, wie gesagt, die Knoten hier sind dramatisch billiger mit 20, 25 Euro. Mesh-Testing. An der Stelle ist es eigentlich nur eine Firmware für in der Regel ESP32-basierte Microcontroller, die hier so ein LoRa-Funkmodul mit drauf haben. Mesh-Testing organisiert das ganze Messaging, das organisiert, wie das LoRa-Modem auf dem Board parametrisiert wird, wenn es läuft. Macht auch diesen ganzen organisatorischen Kram in Sachen Mesh und macht auch die Krypto, die wir da haben. Warum bin ich bei Mesh-Testing hängen geblieben? Naja, es ist quelloffene Software. Wenn die Hardware schon proprietär ist, können wir wenigstens freie Software hernehmen. Es werden relativ viele Microcontroller unterstützt. Es gibt ein paar Rack-Devices, Heltec. Und viel sieht man auch hier diese LilyGo-Dinger. Und die Unterstützung ist da relativ breit. Ich fand, es hat einen recht guten Eindruck gemacht, compared zu dem, was ich sonst so gesehen habe. Und es ist relativ verbreitet. Von diesen ganzen Mesh-netzwerkenden Netzen sieht man immer nicht viel, auch von Mesh-Testing sieht man nicht so wahnsinnig viel, aber von denen sieht man wenigstens was. Sprich, die Chance auf einen Zufallstreffer, dass in Bamberg noch irgendwie andere Leute den ganzen Kram verwenden, ist jetzt einfach höher als bei anderen. In Deutschland haben wir ein kleines Luxusproblem. Wir haben nämlich mehrere frei nutzbare Bänder. Das eine sind 433 MHz, das klassische 70 Zentimeter Band. Da dürfen wir alle mit 10 Milliwatt fahren, so ohne irgendwas zu beantragen, ohne bei der BNetzA irgendwas zu machen, ohne irgendeine Lizenzprüfung oder irgendwas anderes, dürfen wir alle. Das ist teilweise an so Dinge geknüpft wie nur eine limitierte On-Air-Time, sprich ich darf maximal 1% der Zeit im Senderbetrieb sein. So eine Möglichkeit. Es gibt auch Geschichten wie dieses Listen Before Talk, sprich erst, wenn ich höre, dass in meinem Frequenzbereich nichts los ist, darf ich auf Sendung gehen. Ist normalerweise relativ gut in der Hardware verkapselt. Das Problem bei 70 cm, das Band ist recht voll wegen ISM. Ich habe mir aufgeschrieben, was ISM bedeutet, weil beim letzten Fahren von dem Vortrag am Mittwoch im Herzogtum habe ich die Science vergessen, also Industry, Science, Medical. Da schwirrt alle mögliche Mist rum, Türöffner, irgendwelche Klingeln, die drahtlos funktionieren. Ich habe bei mir auch mal Reifenventile gehört, so 4 Stück. Alle stabil mit 2 Bar. Sprich, das, wie gesagt, alle mögliche Mist unterwegs. Ist allerdings an einer Stelle interessant für den Kollegen da drüben und für mich, weil das 70 Zentimeter Band ist ein Amateurfunkband. Und die Funkamateure sind in diesem Band primäre Nutzer. Sprich, wenn wir irgendwas stören, wenn wir da noch ein bisschen Kohle auflegen, weil wir nicht an diese 10 Milliwatt gebunden sind und wir stören da irgendwas, kann uns das egal sein. Wir sind der primäre Nutzer, alle anderen, wenn sie Störungen haben, sorry, Pech. hat allerdings auch einen Nachteil. Sobald wir diese Knoten, und die machen hier bis zu 100 Milliwatt, sobald wir die mit Amateurfunkparametern fahren, dürfen wir nicht mehr verschlüsseln. MHz ist die andere Variante. Als wesentlich weniger Betrieb im Band, was schon mal angenehm ist, weil da finden wir halt keine Türklingeln und auch keine Reifenventile. Wir dürfen alle 25 Milliwatt, also das zweieinhalbfache der Leistung aus dem 70 Zentimeter Band fahren. Und da ist auch noch deutlich höhere Leistungen. Es gibt ein SRD-Band, das ist für Short Range Devices. Und das erlaubt 500 Milliwatt mit einer Bandbreite von 250 Kilohertz. Sprich, da könnten wir SF7 fahren. Und das schon sportlicher. Was gibt es noch in der Gegend? Ich habe Helium gefunden. Da stellst du dir irgendwie so einen Repeater hin und für Verfügbarkeit oder für Nachrichten kriegst du irgendwelche shady Krypto-Coins. Hat mich nicht so angelacht. Mesh Commander ist mal als Anwendung noch über den Weg gelaufen. Macht im Prinzip dasselbe wie Mesh-Tastic, allerdings bei einer wesentlich geringeren Verbreitung. Auch wieder Funkamateur-Only-Zeugs. Irgendjemand hat irgendwas geklont und baut da und lässt da aber nur Kommunikation mit Funkamateuren zu. Und die ganze Software ist auch nur für Amateure gebaut. Das ist so ein Überbleibsel von dem, wir Ingenieure bleiben gerne unter uns. Ja, so eine Haltung, die im Moment ziemlich kippt, zum Glück, aber teilweise halt immer noch da ist. Viel mehr andere Ansätze habe ich nicht gefunden. Ich habe auch nicht wahnsinnig gegoogelt. So in etwa kann so ein Mesh-Netzwerk aussehen. Sprich, wir haben irgendeine Art von Mobilgerät und noch eins und da drunten hängt ein Computer mit dran. Diese Nodes könnt ihr konnektieren über USB, seriell. Übers WLAN haben die Dinger on board oder auch über Bluetooth. Und das wäre jetzt so eine klassische Verbreitung. Gibt ein Gerät mit integrierter Tastatur, das schickt irgendeine Nachricht los, landet beim anderen Node, der repeatet, landet beim anderen Node, der repeatet, landet beim anderen Node, der repeatet und irgendwann ist die Nachricht an ihrem Ziel oder fertig verbreitet. Haben wir das so was Ähnliches wie eine Netzwerktopologie? Können wir da irgendwas bauen? Rudimentär. Es gibt verschiedene Rollen in Mesh-Tastic für die Nodes. Das eine ist der klassische Client. So laufen die beiden Geräte da. Es gibt Router, die bevorzugt eben für diese Retransmits hergenommen werden. Abhängig davon gibt es auch verschiedene Funktionen. Für diese Rollen zum Beispiel so ein Store and Forward. Das macht beim Client relativ wenig Sinn. Für einen Router schon eher, weil der tatsächlich tracken kann, okay, ich habe jetzt hier eine Nachricht, die müsste an diesen Node, der ist aber gar nicht da. Okay, merke ich mir und sobald der Node wieder auftaucht, wird diese Nachricht zugestellt. Was man auch schön machen kann, ist ein Bridging über MQTT. MQTT ist in Mesh-Tastic fest verbaut. Und erlaubt das Zusammenschalten mehrerer Mesh-Fragmente. Wenn ich jetzt sage, jo, hier in Coburg, ich baue ein kleines lokales Mesh, chaosnah, und in Bamberg denkt man sich, jo, ist ja eigentlich ganz lustig, aber wir kriegen keine direkte Verbindung nach Coburg hin, lässt sich das dann wahrscheinlich bevorzugt an irgendwelchen Routern zusammenschalten. Ich habe vorhin gemeint, die ganzen Geräte müssen dieselben Parameter fahren, damit sie miteinander reden können. Das gilt natürlich nicht, wenn man die Dinger über MQTT zum Beispiel zusammenschaltet. Dann muss nur das eine Netzfragment mit einer Einstellung unterwegs sein und das andere vielleicht mit einer anderen, aber auch dann in den Teilbereichen immer die gleichen. Wie plane ich so ein Netz? Na, ich suche mal ein paar Mitstreiter. Hackspaces sind da recht ergiebig, kann ich so aus eigener Erfahrung sagen. Und überlegt sich dann, naja, von wo nach wo will ich denn eigentlich hin? In meinem Fall habe ich das Problem, ich kriege keine direkte Verbindung nach Coburg rein in den Hackspace, muss man sich irgendwas überlegen. Das machen wir natürlich unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorschriften. Wir fahren nur erlaubte Leistungen, murkeln auch nicht an dem On-Air-Anteil rum und halten uns auch von den Funkamateuren fern, beziehungsweise andersrum, weil, das ist auch so eine Regelung, bist du mit Amateurfunkparametern unterwegs, darfst du eigentlich nicht mit Nicht-Amateuren kommunizieren. Halten wir uns natürlich sehr strikt dran. Das ist so ein klassisches topologisches Problem. Ich wohne hier, der Hackspace ist da drunten und so schaut das Gelände aus. Relativ gut zum Planen, auch wieder aus dem Amateurfunkbereich, ist die Hamlet DB. Deren Map kennt nämlich die Topologie und auch so die Anforderungen, die wir an gute Verbindungen haben. Und das ist unter anderem nicht nur die mögliche direkte Sichtverbindung, sondern auch der Pömpel außenrum ist es so, sogenannte Fresnel-Zone. Die Fresnel-Zone sollte nach Möglichkeit frei sein von irgendwelchen Sachen, die da drin sein könnten, Gebäude, Berge, sowas in der Art, weil es da gerne Reflexionen gibt und die dann dazu führen, dass sich Signale überlagern, dass sich Signale auslöschen, dass wir auf alle Fälle keine richtig schöne Verbindung hinkriegen. Wenn man jetzt allerdings einen Mitstreiter gefunden hat, der Zugriff auf ein Haus am Coburger Festungsberg hat, sieht das Ganze schon deutlich freundlicher aus. Es gibt eine Sichtverbindung und das, was hier da reinmurkelt, wird so viel nicht machen. Die Strecke habe ich getestet, funktioniert erst rein über ja, so 4,6 Kilometer. Dazu noch einen kleinen Ausflug. So ein Board, wenn er kauft, kommt es so an. Das Beste, was ihr mit diesem Ding der Antenne macht, ist abschrauben und wegwerfen. Ich habe Hardware da zum Durchmessen von den Teilen, wenn es irgendjemanden interessiert. Ich habe alle gemessen von allen Nodes, von allem anderen Kram, den ich irgendwann mal gekauft habe. Die Dinger sind einfach durchgehend unbrauchbar. Könnt ihr nehmen, könnt ihr wegwerfen, außer hier für Nahbereichsfunk, kompletter Schrott. Was gut funktioniert, das ist eine Antenne von einem 2,70 Meter Handfunkgerät. Die habe ich drauf und die Ergebnisse waren massiv besser. Gut, ich habe vorhin Krypto erwähnt. Wäre ja eigentlich schon schön, wenn man da was Stabiles hat. Jo, Hammer, AES 256, kann man doch eigentlich schon mitarbeiten, oder? Das sind halt symmetrische Keys auf dem Channel. Mesh-Testing ist organisiert in Kanälen. Und um an dem Kanal teilnehmen zu können, muss man diesen Key kennen. Wenn es nicht der Default-Key ist, den alle wissen, sobald man da tatsächlich seriös anfangen will, Krypto zu fahren, muss man die Dinger irgendwie austauschen. Es gibt da leider keine richtig schicken Verfahren. Das Ganze hat dann natürlich auch keine Perfect Forward Secrecy, sprich kommt so ein Teilnehmergerät weg, weil es bei der Rennleitung oder anderen Interessierten ist. Ist natürlich alles offen. Zum einen der zukünftige Datenverkehr, der mit diesem Key gelaufen wird, wie auch der vergangene Key, wenn den Datenverkehr irgendjemand mitgesnifft hat. Was problemlos möglich ist, weil es ist Funk. Da ist also noch viel Platz nach oben, aber wir werden nicht daran gehindert, den Output von NUPG oder Ähnlichem einfach durch Mesh-Testing zu pipen. Ansonsten mit Sicherheit, naja, die Dinger haben ein Webinterface, das sehen wir auch gleich, und haben auch eine API. Wenn die im WLAN hängt, dann hängt die im WLAN. Es gibt nicht mal eine Basic Out dazu. Würde auch nicht viel helfen, weil wir haben auch kein TLS. Diese Nodes, wenn die Netzwerk-Devices aktiviert werden, starten beim nächsten Booten erstmal eine kleine Pause, weil sie eigentlich selbst signierte Zertifikate generieren sollten. Ich habe jetzt etliche von diesen Boards gehabt. Ich habe das auch mit etlichen Mesh-Testing-Varianten durchprobiert. Dann haben wir den seriellen Anschluss, also da, wo man beim USB rangehen. Da ist immer ein abschaltbar. Drüber flashen könnte man natürlich trotzdem. Also zumindest ein DOS würden wir hinkriegen. Ja, ich glaube, mehr muss man zu Bluetooth auch nicht sagen. Immerhin kann man es abschalten. Die einzige seriöse Variante, so ein Ding dicht zu kriegen, ist in irgendein eigenes Netzsegment zu stecken und dann irgendwie einen SSL-terminierenden Apache davor zu stellen, irgend sowas in der Art. Ansonsten ist er eher so. Eine Revolution würde ich also woanders planen. Ja, so, wenn es um irgendwie Kommunikation in so einem Space geht, alles chillig. Revolutionen, ich habe gehört, Telegram sollte ganz gut sein. Jo, Genus habe ich vorhin erwähnt. Mesh-Testic unterstützt 7 oder 8 Kanäle. Einer davon ist immer Default und die anderen sind irgendwie frei konfigurierbar. Die sind verkryptet oder halt eben offen. Alle Teilnehmenden müssen gleiche Parameter fahren. Und eine Zwei-Personen-Unterhaltung ist möglich, aber nicht weiter verschlüsselt. Wenn sich zwei Nodes unterhalten wollen, machen die das über einen Channel. Sie müssen einen gemeinsamen Channel haben, damit die beiden direkt miteinander kommunizieren können. Das wird dann auch gemasht, das wird geroutet. Aber es gibt natürlich keine End-to-End-Encryption. Außer, wie vorhin erwähnt, wir machen es mit PGP. Und bei allen Teilnehmenden ist mal aufgefallen, wir sind ja in Bayern, darf man das eigentlich noch so gendern? Ich habe kurz drüber nachgedacht und dann festgestellt, es ist mir wurscht. MQTT habe ich vorhin erwähnt, können wir anbinden im Up- und Downstream. Sprich, der Inhalt von einem Kanal, wenn ich ihn empfange, kann ich den Node so einstellen, dass er das in die MQTT droppt, in irgendeine Queue. Und auch andersrum, wenn irgendwas aus der MQTT kommt, kann ich den Node so einstellen, dass er das transmittet. Genau, damit wird es halt möglich, dass wir Sensordaten fröhlich hin und her schieben und auf dem Rückweg meinetwegen Abtordaten. Und es geht über den Weg auch ein Remote Admin, wenn Funk nicht gut geht. Es gibt die Möglichkeit, so ein Node Remote konfigurierbar zu machen. Da gibt es einen speziellen Channel, der Admin heißt. Und der funktioniert halt nicht gut über SF12. So, da ist die Bitrate relativ gering und so richtig cool kann man den da nicht fahren. Aber über den Weg, wenn zumindest WLAN in der Gegend ist, geht es übers Netz. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich habe zwei Nodes da. Der hier hängt jetzt mal wegen dem Strom an meinem USB-Port. Der hat WLAN. Der hier, der hat kein WLAN mehr. Der ist mir nämlich mal ein bisschen nass geworden. Deswegen geht auch Bluetooth nicht mehr. Den fahren wir tatsächlich hier über die über das serielle Interface. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. Hoffe ich. Hier. Ach, geh weg. Startet also auf einer .local-Adresse ohne SSL. Wir können uns dann hier aussuchen, zu welchem unserer Nodes wir connecten möchten. Wir wollen jetzt auf dem wir schon sind. Und da zeigt man dann zum einen Nachrichten an. Das hier wäre, glaube ich, der Default-Channel, das ist der Primary. Für die Geräte, die GPS-Daten mitschicken, der zum Beispiel kann das. Nur ist halt auch die GPS-Antenne von dem Teil ein ziemlicher Schrott. Könnte man also auch sehen. Die ganzen Einstellungen lassen sich hier machen. Zum Beispiel auch die Leistung. Wir sind also brav bei 10 Milliwatt. Sehen auch hier unsere möglichen Channels. Also es sind 8. Oh, the Primary hat standardmäßig bei allen Geräten denselben Key. Oh, kann man also, wenn das Ding flashed ist, loslegen und die Leute, die auch diesen Default-Channel einfach haben stehen lassen, könnten im Moment im Prinzip mit euch reden. Die Dinger kann man zum einen enablen und dann auch die Shared Keys hier unterbringen. Das sind die Möglichkeiten, um die MQTT an diesen Kanal zu binden. Ihr kriegt dann also eine Queue für jeden Kanal. Das ist hier die Node List. Das ist alles, was er kennt und gehört hat. DK4KPH ist bei uns im Hackzuktum. Den hat er also das letzte Mal gestern gehört, als ich da noch am Spielen war. Und wir sind auf DK4KP6. Und den da hier, den hat er vorhin gehört. Schauen wir mal, ob die miteinander reden können. Wir sind also jetzt auf dem, wir benutzen das Gerät, das hier an USB hängt und schicken über das Command Line Interface meine Nachricht los. Gucken wir, ob wir da was bekommen haben. Haben wir. Das ist also nur eine kleine Demo, auch die Geschichte mit den IP-Tunnels, werde ich jetzt nicht demonstrieren. Aber grundsätzlich, so sieht es aus, wenn zwei Leute über zwei verschiedene Nodes miteinander reden. So, 33 Minuten. Ich bin wesentlich schneller als beim letzten Testfahren. Deswegen. Bei Fragen, Fragen. Bitte.
Genau. Also ich habe eine Frage zu den Antennen durchtesten.
Ja.
Du meinst, Antennen müsst ihr erstmal durch. Was genau, welche Parameter misst du denn durch und mit welchem Gerät?
Also die Frage war, wie ich Antennen messe. Mit was für einem Gerät? Das ist hier so einer von den Nano-VNAs, das sind vektorielle Netzwerkanalyzer. Gibt es in relativ billig, also im zweistelligen Euro-Bereich. Und in der Regel schaue ich mir bei den Antennen vorrangig das SBR an. Sprich das Verhältnis von Leistung, die reingeht, zu der Leistung, die von der Antenne wieder zurückkommt, also nicht abgestrahlt wird. Und so die üblichen stummen Antennen am SBR von 1 zu 3 und schlechter ist also tatsächlich ziemlich kacke. Du hattest noch?
Ja. Woran liegt es, dass man dieselben Parameter braucht? Warum kann man nicht empfangen mit anderen Parametern?
Warum braucht man dieselben Empfangsparameter? Warum geht es nicht mit anderen? Naja, so. Das ist eine gute Frage. Der Node, der ein SF12 sendet, erwartet grundsätzlich auch seine Antwort im selben Format. Ja? Und du musst dir vorstellen, du hast dein Rauschen und du versuchst unter dem Rauschen irgendwo ein Muster zu finden. Ne? Und ich vermute, das kann einfach die Hardware nicht mehr. Dann alle möglichen Muster abzudecken. Wenn niemand mehr was hat, sage ich vielen Dank fürs Dasein, fürs Dageblieben sein, fürs Zuhören. Geht hin und baut Mesh-Netzwerke oder irgendwas anderes Schönes. Bei weiteren Fragen, Korrekturen, so, ich habe ja auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, oder wenn jemand irgendwas ausprobieren möchte, ich bin heute noch den ganzen Tag da, morgen dann nicht mehr, er erreicht mich auch via E-Mail, im EPVPN habe ich einen SIP-Account oder in der Matrix. Vielen Dank, habt noch viel Spaß.